Das Ziel der Ewigkeit, das haben wir heute Morgen schon stark in den Blick genommen am Ewigkeitssonntag unter einem ganz bestimmten Aspekt, unter dem Aspekt des Trostes und der Hoffnung. Und ich habe den Predigttext für heute und auch die Predigt mit dem Titel überschrieben, geradeaus zum Ziel. Und ich glaube, das werdet ihr schon merken, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, auf die Ewigkeit zu blicken, nämlich auf die Ewigkeit zuzugehen. Was heißt das eigentlich? Und dazu hören wir, was Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther im Kapitel 9, die Verse 24 bis 27. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen in Kauf auf sich. Sie tun das für den Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Wir trainieren auf dem Weg in die Ewigkeit und wir kennen das Ziel der Ewigkeit. Mit diesen zwei Punkten lässt sich vielleicht dieser Text ein wenig greifen. Erstens, wir trainieren auf dem Weg in die Ewigkeit. Wir trainieren, strengen uns an, weil wir auf dem Weg sind. Wir sind eben noch nicht am Ziel. Und wer gewinnen will, sagt Paulus, der muss Einschränkungen in Kauf nehmen. Der muss auch Verzicht üben. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Dadurch treten jetzt du und ich nicht in einen Wettkampf, in einen Wettstreit ein, wer jetzt nur als einziger und erster durchs Ziel kommt und den Siegeskranz gewinnt. Das würde das Ziel, dieses Bild von diesem Wettlauf sicherlich ein bisschen überstrapazieren. Paulus sagt ja, worauf es ankommt. Er sagt, auf uns, also auf uns gemeinsam wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Wir müssen uns nicht drum streiten. Aber wir steuern dieses Ziel an. Und wenn wir ein Ziel ansteuern, sagt Paulus, dann geht es darum, für alle, die daran teilnehmen, dass sie ja harte Einschränkungen auf sich nehmen. Nicht nur einer muss sozusagen unser Vorsprinter sein, sondern wir alle gemeinsam, hintereinander, nebeneinander, lernen es, was es heißt, auch Einschränkungen auf diesem Weg in Kauf zu nehmen, weil wir wissen, auf uns wartet etwas, ein Siegeskranz. Wir haben das Ziel vor Augen. Um die Chance zu haben, den Sieg zu erringen, müssen wir kräftig trainieren. Im Sport ist das jedenfalls so. Da kann man als Sportler nicht alles essen, was einem schmeckt, sondern man hat dann eine ganz bestimmte Trainingskost. Zumindest mal, also Leute, die einen Marathon laufen oder so, die haben also die Monate vorher ganz klar vorgegeben, wie viel und was sie essen dürfen, damit sie überhaupt so eine Strecke durchhalten können. Und das alles, um ja am Ende durchs Ziel zu laufen als Sieger oder vielleicht für manche einfach, um dabei zu sein, anzukommen. Sport, das ist ja ein ganz beliebt. Viele sind ganz begeistert und verfolgen Sportattraktivitäten, Sportaktionen, sind bei Spielen dabei, live dabei im Stadion oder eben auch übers Fernsehen. Ja, das imponiert, dass es Menschen gibt, die ihr sportliches Können durch harte, zielstrebige, entsagungsvolle und mit zähem Willen getragene, ausdauernde Arbeit an sich selbst erreichen. Können und Konditionen kommen nicht von selbst. Das wissen wir beim Sport. Und so auch im Glauben. Im Vergleich mit dem Sport und der Goldmedaille wird deutlich, es geht nicht um das Verzichten an sich. Das Verzichten an sich ist kein Selbstzweck. Die Einschränkungen, dass ich sagen kann, ah, ich kann auf viel verzichten, das ist noch nicht das Ziel. Askese und Enthaltsamkeit sind nicht der Inhalt christlichen Glaubens, um sozusagen ganz abstinent von allem sein zu können und dann habe ich mein Ziel erreicht, bin mit mir selbst geklärt. Nein, es geht ja um etwas, was dahinter liegt. Es geht nicht darum, dass wir uns möglichst viel abverlangen und damit möglichst ja unsanft mit uns selber und mit unserem Körper umgehen und das wäre dann sozusagen der Gradmesser. Nein, Paulus' Vorstellung von Verzicht hat wenig mit mittelalterlicher Askese oder Selbstbestrafung der Mönche zu tun. Diese Askese war ja Selbstzweck, um sich selber klein zu machen vor Gott oder um sich zu bestrafen für Sünden. Nein, Paulus hat ein anderes Ziel im Blick. Er sagt, der hohe Einsatz, wenn du auf was verzichten musst, der lohnt sich. Ja, es ist richtig, jeder Sieg kostet etwas, aber am Ende wartet auf dich der Siegeskranz, der unvergänglich ist. Und wer diesen Siegeskranz erringen will, der braucht Kondition. Du brauchst Kondition, damit du durchhältst bis zum Ende. So wie die, die uns vorausgegangen sind. Und deshalb sagt er, deshalb musst du auf alles verzichten, was dich ja von diesem Lauf auf das Ziel zu abhält. Man könnte auch die Worte Jesu nehmen. Es geht darum, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. In Matthäus 6, Vers 31. Verzichten. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das heißt nicht unbedingt, dass ich auf einen reich gedeckten Tisch verzichten muss. Also wenn das bedeuten würde und ich mich dafür eigentlich schämen müsste, dann hätten Daniel und ich die Einladung, die wir am Freitagabend, für Freitagabend bekommen haben bei ganz lieben Leuten aus der Gemeinde, ausschlagen müssen. Und hätten sagen müssen, nee, also so ein reich gedeckten Tisch, das passt nicht zu unserem Weg auf das Ziel zu. Darüber sind wir auch immer hinweg, brauchen wir nicht. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir sind dem Beispiel Jesu gefolgt, der ja auch das Leben richtig genießen konnte und der von sich sagt, der Menschensohn ist gekommen und isst und trinkt. Freilich musste er sich dafür auch verspotten lassen, denn die Leute zerrissen sich das Maul über ihn. Seht ihn euch an, ein Vielfraß und Säufer. In dieser Spannung dieser beiden Pole, Verzicht und Genießen, liegt jetzt die Aufgabe für uns herauszufinden, was gilt denn eigentlich für mich? Was bedeutet eigentlich dieser Verzicht, von dem Paulus spricht, für mich? Geht es generell um Verzicht nach diesem Pauluswort oder geht es darum, um die Freiheit, das Leben zu genießen nach dem Jesuswort? Nach der Zahl, die eben bekannt gegeben wurde, wie viele sich beim Pizzataxi beliefern lassen, habe ich den Eindruck, also eure Antwort ist schon gefallen. Und durch den Gesamtzusammenhang im Kapitel 9 des Korintherbriefes wird klar, Paulus entfaltet das Thema Freiheit. Er spricht von Verzicht an dieser Stelle, aber das ganze Kapitel 9 dreht sich um Freiheit. Und Freiheit bedeutet für ihn nicht nur Freiheit, ja, von, vielleicht könnte man sagen, weltlichen Dingen, von Genuss, sondern eben auch Freiheit von Vorschriften. Und Freiheit ist für ihn vor allen Dingen gar nicht Freiheit von etwas, sondern Freiheit für etwas. Freiheit für den anderen. Das heißt auch Freiheit von sich selbst, von den eigenen Wünschen. Freiheit eben nicht auf Kosten anderer, sondern immer nur auf eigene Kosten. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Herauszufinden, wo muss ich eigentlich da von mir frei werden. Frei werden von den vielen Punkten, die du selber wahrscheinlich am besten kennst, in denen du immer noch unfrei bist. Ich selbst, mit meinen alten Gewohnheiten, ich bin das Hindernis auf einem guten, geraden Weg zum Ziel. Vielleicht ist es nicht das gute Essen und Trinken, auf das ich verzichten muss. Vielleicht sind es andere Dinge, wo ich Freiheit entwickeln muss. Die Freiheit, mich ganz für Gott einzusetzen, selbst wenn ich mir dafür nicht immer nur Lob einfange. Und weil wir uns dabei meistens selbst im Weg stehen, deshalb wagt Paulus diesen Vergleich hier mit dem Boxer. Der Boxer hat ja nichts davon, wenn er in die Luft schlägt. Da wird er nur müde von. Sondern er muss seinen Gegner treffen, um ihn zu besiegen. Ja, ihn unter Kontrolle zu bringen. Und das ist schon spannend, wie knallhart Paulus hier formuliert. Er sagt ja tatsächlich, ich schlage mich mitten ins Gesicht. Wortwörtlich steht hier bei dem Wort schlagen etwas, was so viel heißt, ich schlage mich mitten direkt unter das Auge. So ein gezielter Treffer, das ist das, woraus beim Boxkampf ankommt, damit der andere Gegner K.O. geht. Ja, Paulus geht aufs Ganze. Und ihr wisst vielleicht selber am besten, wo euer neuralgischer Punkt ist, den ihr treffen müsst. eure Angewohnheiten, die ihr in Angriff nehmen müsst, damit die Botschaft, die ihr weitersagen wollt, nicht durch schlechte Gewohnheiten übertönt wird. Manche Angewohnheiten bekämpfen wir eben besser und versuchen sie niederzuringen, anstatt sie irgendwie zu versuchen zu verdecken. Ich glaube, das Entscheidende oder das ist so der eine Punkt, wodurch immer wieder auch schlechte Gewohnheiten, Sünde in mein Leben hineinkommt, wodurch wir an anderen schuldig werden, liegt daran, was wir für Urteile für andere Menschen im Kopf haben. Und ich möchte deshalb an diese Aktion, die wir auch am Buß und Beta schon durchgeführt haben, anknüpfen am Mittwoch. Ich glaube, aus Urteilen, die wir im Kopf über andere Menschen haben, entstehen dann Haltungen, Taten, Worte, die wir auch dem anderen oder über den anderen äußern. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, was man vielleicht so im Kopf haben kann an Urteil über jemand anderen. Und ihr könnt euch denken, was aus so einem Urteil im Kopf dann eben auch vielleicht im weiteren Gespräch mit dem anderen, mit der anderen wird. Sie hört mir nie zu. Du bist unzuverlässig. Der ist einfach engstirnig. Der bräuchte mal ein bisschen mehr Weite. Die Jugendlichen können heute nicht mehr richtig kommunizieren, weil sie nur noch WhatsApp-Nachrichten schreiben. Er redet ohne Punkt und Komma. Diese Kinder sind einfach nur Störenfriede. Ich weiß bei dir nicht, wo ich dran bin. Heutzutage übernehmen Eltern viel zu wenig Verantwortung. Nie sprichst du mit mir was richtig ab. Ein paar dieser Aussagen sind Urteile, die ich in meinem Kopf pflege. Und an denen merke ich, das ist meine Sünde. Ich urteile nach richtig und falsch, nach gut und schlecht. Und besonders in Stresssituationen rutscht natürlich dann in solche Urteile rein. Also in Situationen, in denen nicht genügend Zeit bleibt, nochmal zu reflektieren und alles so, alle Aspekte abzuwägen, wie ich das vielleicht sonst gerne mache oder vielleicht gerne auch empfehle, das zu machen. Solche Urteile führen aber zu weiterer Sünde, zu weiteren Gedanken und Reden über andere. Und ich glaube, solche Urteile und damit die Wurzel unserer Sünde bekämpfen wir am besten, indem wir uns die Mühe machen, genau hinzuschauen. Nochmal genau hinzuschauen, den anderen genau anzuschauen. Mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Was ist da eigentlich passiert? Und nachdem wir genau hingeschaut haben, ganz bewusst eine andere Formulierung zu wählen. Das geht natürlich nur, wenn ich auch eine andere Haltung dem anderen gegenüber einnehme, sie verändern möchte, den anderen nicht verurteilen möchte. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass das eigentlich alles Urteile sind. Also keine Beobachtungen, keine Feststellungen, das ist ja so. Nein, das ist ja mein Urteil über den anderen. Also mal als Beispiel. Er redet ohne Punkt und Komma. Könnte man sagen, ja wieso, er ist doch so, der ist so. Nein, das ist mein Urteil. Wenn ich nochmal genau hingucke, würde ich sagen, der hat viel mitzuteilen. Der hat ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Der erzählt viel von sich oder viel von dem, was er erlebt hat oder von dem, was ihn beschäftigt. Und vielleicht braucht er jemanden, der einfach Zeit hat, ihm zuzuhören. Ja, da ist ja vielleicht das Problem. Diese Zeit möchte ich vielleicht nicht geben. Das ist eine Einschränkung für mich. Genau darauf will Paulus hinaus. Mit diesem Verzicht auf meine Zeit komme ich dann dem Ziel näher, das Jesus formuliert hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein lohnenswertes Ziel. Welches Umdenken im Blick auf so manche Urteile über andere Menschen stehen dir im Weg? Wo willst du dir die Mühe machen, genau hinzusehen? Weil du dich auf dem Weg auf das Ziel zu, auf die Ewigkeit befindest und sagst, da möchte ich gut für vorbereitet sein. Eine andere Haltung jetzt schon einnehmen, einen anderen Satz formulieren, wie ich diesen Menschen oder diese Situation in Zukunft wahrnehmen will. Und dazu möchte ich euch heute Morgen in diesem Gottesdienst die Gelegenheit geben, euch damit zu beschäftigen. Versucht, deinem Urteil über andere auf die Schliche zu kommen. Ob es etwas ist, was schon hier vorne steht, oder welche Gedanken dir im Weg stehen. Wie lautet dein bisheriges Urteil? Schreib das auf, versuch dahinter zu blicken, wie müsste die Formulierung lauten, wenn ich diesen Menschen mit den Augen Gottes anschauen würde. Wenn ich diese Situation mit dem Blick Gottes wahrnehmen würde. Wie lautet also dann deine neue Wahrnehmung? Das mag etwas anstrengend sein, aber das ist ja genau das Training, was wir brauchen, was Paulus uns empfiehlt oder was ich jetzt daraus auch ableite, wie wir uns trainieren können. Wir verzichten darauf, es uns leicht zu machen, indem wir bei unserem ersten Urteil stehen bleiben. Stattdessen nehmen wir den entscheidenden Punkt in Angriff. Vielleicht tut es sogar weh, wenn man sich schlägt mitten ins Gesicht. Vielleicht tut es sogar weh, gewohnte Sichtweisen aufzugeben, denn dann müsstest du ja zugeben, dass du bisher falsch gelegen hast und dass du dich mit deinem Urteil am anderen schuldig gemacht hast. Bitte wag es, stell dich diesem Schmerz. Paulus sagt, es lohnt sich. Ja, und ich möchte sogar sagen, es geht vielleicht sogar nicht ohne diesen Schmerz, denn sonst gehen wir gar nicht verändert auf die Ewigkeit zu. Wir kommen, wenn wir ohne Schmerz auskommen wollen, täuschen wir uns vermutlich nur darüber hinweg. Es geht eben nicht darum, dass wir die Ewigkeit als Trost und Hoffnung in den Blick nehmen, sondern auch ja, als ein Ziel oder als etwas, was auf uns zukommt, das uns jetzt schon verändert. Wenn ihr auf eurem Platz die Zettel umdreht, dann findet ihr genau das, was ich gerade genannt habe, bisheriges Urteil und darunter die neue Wahrnehmung. Ich lasse die Beispiele hier stehen und gebe euch ein wenig Zeit und möchte dann, nachdem ihr diese Arbeit, diese Anstrengung unternommen habt, mit euch den Gedankengang dieses Textes fortsetzen. Die Jugendlichen können nicht mehr richtig miteinander kommunizieren, weil sie nur noch WhatsApp-Nachrichten schreiben. Nein, vielleicht lernen die gerade eine neue Fähigkeit, sich auf ganz kurzem Wege immer ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Wer weiß. Also, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich möchte bei dieser Selbstüberprüfung, bei dieser Selbstkontrolle nicht stehen bleiben, sondern möchte den Blick richten auf den Rahmen, in dem wir das überhaupt nur machen konnten. Und vielleicht auch für die, die noch skeptisch waren, ob das überhaupt so in Ordnung ist, diesen Rahmen zeichnen und auch für uns diesen Rahmen geben, dass wir das auch fortsetzen können. Dass wir das nicht nur hier lassen, sondern das Beispiel, was wir aufgeschrieben haben, mitnehmen und das fortsetzen, immer mal wieder gucken, wo kann ich das neu formulieren. Und der Rahmen lautet für mich, wir kennen das Ziel. Als Grundlage, brauche ich mal eine andere Folie, danke. Wir kennen das Ziel. Als Grundlage gilt uns erst einmal, durch Jesus Christus gehörst du zu Gott. Seine Gnade gilt dir. Und du musst dich nicht anstrengen, um dazu zu gehören oder dir gar die Ewigkeit zu verdienen auf diese Art und Weise. Würden wir das so verstehen, würde Paulus uns sofort entgegenhalten, Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und das haben wir doch auch in der Lesung ganz deutlich von Jesus gehört, in seinem Gleichnis von der unverdienten Gnade der Arbeiter im Weinberg, dass sie, die zuletzt kamen, den gleichen Lohn bekamen, wie die am Anfang des Tages begonnen hatten. Wir sitzen alle in einem Boot, das uns rettet, das Gott für uns steuert. Aber diese Glaubensgewissheit, dass wir gerettet sind, die wirkt für Paulus eben nicht einschläfernd, sondern der sagt nicht, ich will mich jetzt zurücklehnen, lass mal die anderen paddeln, sondern er will jetzt sein Paddel umso kräftiger einstechen. Paulus will jetzt so, wie sein Herr will. Er will laufen. Diese Freiheit, dass er mit im Boot sitzen darf, die aktiviert ihn, die macht ihn nicht passiv. Unsere Freiheit besteht darin, dass wir zu Jesus Christus gehören und ich muss deshalb nicht mehr wie so ein Holzfluss abwärts treiben, sondern ich fange an, gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe diese Kraft von Gott. Ich kann aktiv werden. Der Gewinn, der uns erwartet, ist unvergänglich. Dafür lohnt sich das. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will, sagt Paulus. Paulus läuft nicht ins Blaue hinein, im Gegenteil, er läuft ja Christus entgegen. Paulus läuft nicht, um Christus zu gewinnen, sondern weil er weiß, Christus hat mich längst gewonnen. Anders ausgedrückt, Paulus trainiert die Freiheit, die er nicht hätte und die er auch nicht gewinnen könnte, wenn er nicht längst in der Hand seines Herrn wäre. Und deshalb kann der Lohn, der am Ende steht, nach dieser Vorbereitung auf die Ewigkeit, immer nur Gnade sein. Paulus blickt aber eben nach vorn. Er sagt, ich schaue auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus. Und so möchte er, dass auch, wenn andere ihn sehen, sein Leben ein Vorbild ist, damit sie nicht nur seine Worte hören, sondern seine Lehre auch an seinem Leben ablesen können. Vielleicht ist Paulus dir ein Anreiz, selber auch solch ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild, das andere mitreißt, das anderen zeigt, es lohnt sich mit ganzer Kraft, sich für Jesus einzusetzen, auch wenn ich dafür auf manches, was mir bisher so an gewohntem Urteil lieb geworden war, verzichte. Wir laufen auf den zu dem wir längst gehören. Wir sind also nicht zu selbstzerstörerischer Askese aufgerufen, aber zu einer Beweglichkeit im Denken und Urteilen, übereinander und mit einer Ausrichtung auf das Ziel, für die wir gerne alles einsetzen und für die sich die Anstrengung lohnt. Amen.